Lass uns Platz nehmen. Dir allein gebührt die Ehre, allmächtiger Gott. Wir loben und preisen dich und beten dich an. Heute Abend ist mein Thema, was Gott uns so alles gibt. Was bekommen wir vom lebendigen Gott? Was hat er auf Lager? Was kann er liefern? Was steht in seinem Katalog uns im Angebot? So, was Gott uns so gibt. Aber zuerst einmal ein paar Einladungen, ein paar Hinweise. Ich lade euch herzlich ein für morgen. Morgen ist das Thema, wie bekommen wir einen festen Glauben? Gott hat mir in diesen Tagen eine Offenbarung gegeben, die möchte ich heute und morgen und vielleicht auch, wenn ich nicht morgen dazukomme, groß auch noch am Sonntag mitteilen. Also etwas, wie Gott uns bedient, wie er uns festigt, wie er uns gründet, wie er uns stabil macht, wie er uns stark macht. Also Gedanken, was der Herr alles so tut. Wir sind seine Händewerk von Anfang an, von der Stunde der Geburt bis zur Vollendung, auch geistlich. Glaub nicht, dass du so viel tun kannst. Du kannst dich selbst nicht heiligen, du kannst dich selbst nicht gerecht machen, du kannst dich selbst nicht an deine Haare dich hochziehen. Das kannst du alles nicht. Das ist alles seine Händewerk. Also der Entrückung, du wirst auch selber nicht losfliegen von dieser Erde. Die Kraft Gottes muss kommen und dich wegreißen. So. Also morgen wird das Thema sein, wie bekommt man einen festen Glauben? Und du möchtest einen festen Glauben haben, dass der Berge versetzt und dass an Gott sich festhält, unerschütterlich, egal was da kommt, egal was da passiert. Also fest und stabil und unerschütterlich. Dann am Sonntag wird das Thema sein, Gott will dir vorangehen. Du musst nur hinter ihm hertippeln, hinterherlaufen, einfach hinter ihm nachfolgen. Und wir sind ja seine Nachfolger. Heute, was Gott uns so gibt. Gott ist nicht arm. Wir haben schon gehört, Sora hat so schönes Lied gesungen. Gott ist so gut. Er ist gut zu uns alle. Und er hat alles auf Lager, was du brauchst. Sogar die Ersatzteile, die dir fehlen heute. Ich garantiere dir, wenn du im Himmel bist, kriegst du neue Zähne. Kriegst du neue Augen. Und wenn du kein Bein hast, kriegst du neue Füße. Also er hat alle Ersatzteile für dich und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Also Gott ist ein reicher Gott. Er hat alles, was du brauchst. Er sagt, mein ist Gold und Silber. Wir werden nachher darüber zu sprechen kommen. Ihm gehört alles und er gibt denen, denen er will. Und meistens gibt er den Ungläubigen so vieles. Ich bin also ein bisschen böse auf den lieben Gott, aber was soll's. Er vergibt es mir. Ich sage, warum geht es den Gottlosen so gut? Die kriegen mehr, als sie verdienen. Ich muss beten und ich muss warten und auf den Herrn hoffen und so weiter und kriege doch nicht alles, bis ich eines Tages bei ihm bin. Wenn ich nachher bei ihm bin im Himmel, wird alles entschädigt und alles wieder gut gemacht. Und dann erfüllt sich Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Hier fehlt mir schon eine ganze Menge. Also ich könnte schon eine ganze Liste dir mitgeben, was du mir noch schenken könntest, wenn du wolltest. So meine, ja. Meine Enkel schreiben mir immer so Wunschlisten, was sie sich so alles zum Geburtstag wünschen oder zu Weihnachten. Ich hätte auch noch eine ganz riesige Wunschliste. Aber das muss man einfach lassen. Mir wird nichts mangeln, heißt es, wenn ich drüben bin. Also beim Herrn, da wird mir nichts fehlen. Ich werde auch gar nichts fragen, da werde ich alles wissen. Was Gott uns gibt, was er uns hier schon schenkt, ist schon überschwänglich. Also, weißt du, an Barmherzigkeit, an Güte und an Seelenheil, an Frieden, Gebetserhörungen, mal kleinere, mal größere dazwischen. Er ist unser Vater, er weiß, was wir brauchen und er gibt uns nicht immer alles, was wir uns wünschen. Er gibt immer das, was wir brauchen. Würden wir alles kriegen, was wir uns wünschen, würden wir zigmal das Falsche uns wünschen. Je mehr er hat, je mehr er will, nee, schweigen seine Wünsche still. So, dass da wären wir so habgierig und so weiter. Aber Gott weiß die Dosierung, wie er uns was geben kann. Und er sagt, was mein ist, das ist auch dein, in einem Gleichnis. Gott ist also ein Geber. Und geben, das ist eine seiner Eigenschaften, er gibt. Sogar den Tieren, er gibt Speise zu seiner Zeit. Hast du schon ein Tier verhungern gesehen, also die Tiere, die überleben. Oder Pflanzen, schau die Lilien an, heißt es einmal, wie sie blühen. Also Gott versorgt die Schöpfung, die Natur. Jedem Tierlein gibt er das Seine. Jedem Menschen auch das, was er braucht. Bloß die Menschen sind meistens nie dankbar für das, was sie kriegen. Die möchten immer mehr. Da muss schon etwas ganz Großes sein, dann sagen sie Dankeschön womöglich. Gott beschenkt uns, und das reichlich. Jeden Tag ein Sonnenstrahl. Weißt du, die Sonne sendet an einem Tag so viel Energie, wie wir in 1000 Jahren nicht verbrauchen könnten. So viel Energie sendet sie. Und er gibt uns gerne. Weißt du, und Gott gibt uns gerne, er will gebeten werden. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist also ein Handicap von Christen. Sie bitten nicht. Die denken, Gott ist allwissend, der weiß alles und der muss mir schon das Richtige schon geben. Er gibt das Richtige, aber er will auch gebeten werden. Alles, was wir brauchen, wird uns gegeben. Wir sind nur die Empfänger und wir sollten gute Empfänger sein, also gut im Nehmen. So einnehmendes Wesen sollten wir haben, dass wir verstehen, wie man nimmt. Dass Gott uns alles gibt, ist ein gutes Zeichen. Da sind wir noch nicht in der Hölle. Da hat er sich noch nicht von uns abgewandt. Also wenn Gott uns noch gibt, wenn er uns noch irgendwie mit Nahrung versorgt, mit Wasser versorgt, mit Luft versorgt, wir sind noch nicht in der Hölle. Im Psalm 145, Vers 8 bis 9 heißt es, der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über alle seine Werke. Der Herr ist gnädig, der Herr ist gütig, langmütig. Und in Lukas Kapitel 5, Vers 27 bis 32, da heißt es, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, sagt Jesus, nicht die Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße zu rufen. Also er ist immer für die Schlechten da, obwohl sie es nicht verdient haben. Deshalb habe ich gesagt, ich bin also überrascht, dass er die Schlechten so gut segnet. Denn er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und auf dieser Welt gibt es mehr Ungerechte wie Gerechte. Lass uns ehrlich sein. Also mehr Böse als Gute. Und er segnet die in Reiche, in Hülle und Fülle. Gott beschenkt die Kranken mit Gesundheit. Er ist immer noch der Heiler, wie er immer heilt, entweder mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Die rechte Hand, das ist Gebet und Glaube und der Name des Herrn, das Wort Gottes. Und die linke Hand, das ist der Arzt, die Krankenschwester, die Medikamente, so der Stock oder der Rollstuhl oder das Krankenbett. Gesundheit ist ein Geschenk Gottes, egal so oder so. Gott lässt die Kräuter wachsen zur Gesundung der Nationen, die Blätter. Wie viele verschiedene Teesorten gibt es? So, du kannst schon selbst die Brennnessel nehmen und kannst schon so viel daraus machen. Also Gott versorgt die Menschheit mit Gesundheit und für jede Krankheit hat er ein Kraut wachsen lassen. Als ich unten in Rumänien am Donaudelta am Schwarzen Meer war, da betete ich mit Leuten und frage ich immer, was hast du, was ist dein Problem? Dann sagen die Hepatitis C. Denke ich, der nächste, was ist dein Problem? Hepatitis C und so weiter. Immer nur Hepatitis höre ich das Wort. Denke ich, um Himmels Willen, wie könnte man den Leuten hier helfen? Diesen armen Leuten dort in diesem Donaudelta. Dann habe ich zu Hause runter angerufen und schnell gefragt, kannst du in dem Lexikon mal nachgucken, was kann man gegen Hepatitis C tun? Und dann hat meine Frau Gertrud gefragt und die hat gesagt, ja, was wächst dort? Er hat gesagt, alles voll Mistel. Alle Bäume sind voller Mistel. Die Natur gibt, was der Mensch braucht. Also man muss es nur nehmen. Natürlich möchten wir schon Tabletten verpackt und dosiert und alles fix und fertig haben, aber du musst auf einen Baum steigen und so einen Strauch da abschneiden. Die Natur gibt dir alles, was du brauchst. Das ist Gott und Gott ist Natur. Gott beschenkt die Sünder sogar mit Heiligkeit. Das ist also erstaunlich. Alle, die mal Heilige sind oder waren oder ja geblieben sind oder werden, das waren alles ehemalige Sünder. Und zwar manchmal ganz schlimme Sünde sogar. Gott beschenkt die Unreinen mit Reinheit, die Verlorenen mit Rettung, die Ausgestoßenen mit Gemeinschaft. Kommt her, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Verachteten, die segnet er mit Achtung und Anerkennung. Das, was nichts ist, das hat er sich erwählt, auf das er zu Schanden mache, was etwas ist. Also Gott ist ein großzügiger Gott. Die Gebundenen, die beschenkt er mit Freiheit. Die Gaben Gottes, ja, die kann man sich nicht verdienen. So gerne, wie man das würde. Kann man sie auch nicht kaufen im Supermarkt. Gott ist der große Schenker. Man kann es nur empfangen. Um zu empfangen, musst du leere Hände haben. Also wenn du volle Hände hast, alles voll, was soll er dir noch geben? Jesus ist derjenige, der gekommen ist, um die Verbindung zum Geber Gott herzustellen, damit die Leitung funktioniert, damit was rüberkommt, damit was passiert. In Epheser Kapitel 1, Vers 4 lese ich und folgende Verse. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind das auch wirklich. Also du siehst, wir dürfen uns nicht nur Kinder Gottes nennen, dass wir so Hirngespinst oder sich einbilden und einreden. Nein, wir sind es auch wirklich. Das musst du nur zergehen lassen auf deiner Zunge. Wir sind es wirklich. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Und dann geht der Paulus weiter hier, Vers 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Heilandes, Jesus Christus. Er wollte uns für sich selbst haben, für sein eigenes Herz, und hat uns von Ewigkeit her vorausbestimmt, dass wir seine Kinder sein sollen durch den Herrn Jesus Christus. Also du bist eigentlich, wo du hier sitzt, schon vorausbestimmt für die Ewigkeit. Hast noch nichts getan. Noch kein Gebet gesprochen. Noch nicht einmal in der Bibel gelesen. Gott beschenkt uns mit ewigem Leben, da waren wir noch gar nicht da. So praktisch im Voraus, im Vorspann. Er beschenkt uns mit Hoffnung. Ich zähle die Gaben, was gibt uns Gott? Schreib mal die Stichworte, wenn du willst, auf. Du wirst merken, wie reich du eigentlich bist. Und das kannst du gar nicht mehr alles bezahlen nachher. Und abarbeiten oder ableisten, was er dir alles so gibt. Er schenkt dir Zuversicht, er schenkt dir Optimismus, er schenkt dir Seligkeit. Was ist das? Seligkeit, so happy, oh happy day. Ein glücklicher Tag, Sonnentag, schöner Tag. Er schenkt dir die Sonnenstunden, so die du brauchst für dein Leben. Er gibt dir ein neues Zuhause, eine neue Bleibe. Er schenkt dir Zuneigung und Güte. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Du hast einen wirklich reichen Vater. Er sagt, meines Gold und Silber. Also, was brauchst du? Was brauchst du heute? Was kann dir Gott heute schenken? Ich will dir ein bisschen Gott vor Augen malen. Dann weißt du, Gott segnet mich jetzt. Ich gehe von mir aus. Ich will ja gesegnet werden. Gott segnet einen, wenn man ihm die Ehre gibt. Und ich möchte Gott die Ehre geben, damit er mich segnet. Und du darfst jetzt auch Gott nachher die Ehre geben, damit er dich segnet. Also wir haben als Kinder Gottes einen reichen Vater und wir sind Gottes Kinder. Nicht wir werden mal Gottes Kinder, wir sind es von Grundlegung der Welt her. Und durch Jesus Christus sind wir erst recht Kinder Gottes. Und zwar rechte Kinder Gottes, richtige. Da haben wir uns geoutet. Wenn wir Jesus aufnehmen in unserem Leben, outen wir und sagen, ich will auch so sein wie Jesus. Mein Vater im Himmel, dem gehören alle Märkte, alle Schätze, das ganze Leben auf dieser Welt. Meinem Gott gehört die ganze Gesundheit aller Menschen. Du musst vorstellen, die Krankheit, wie viel tausend von Arten von Krankheiten gibt. Aber Gesundheit, darüber hat noch niemand ein Buch geschrieben. Was ist Gesundheit? Da steht, tausende von Arten von Gesundheit gibt es. Von Wohlbefinden, von Wohlsein, von Glücklichsein. Gesundheit. Krankheiten, wir wissen, Krebs und so weiter. Aber was ist Gesundheit? Ihm gehören alle Mächte. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Wie mächtig doch unser Heiland ist. Ihm gehört Sonne, Mond und Sterne. Der muss nur ein bisschen pusten und der Mond ist weg. Oder verdunkelt sich. Oder wird rot wie Blut. Ihm gehört die ganze unsichtbare Welt. Die hat bisher noch niemand ermessen. Wir haben nicht einmal die sichtbare Welt erfasst. Was wollen wir dann mit der unsichtbaren Welt? Von ihm sind alle Naturgesetze her. Er ist der Urheber aller Naturgesetze. Hat alles gemacht. Du sagst, ich fantasiere. Ja, ich mache das gerne. Ich fantasiere gerne. Wenn Gott nicht mitmacht, haben wir die Krise. Deshalb ich fantasiere lieber und sage, wie groß ist mein Gott. Mein Gott ist ein guter Gott, ein herrlicher Gott. Wenn Gott nicht mitmacht, dann haben wir Sauwetter. Dann haben wir Stürme, Hagel. Da spielt das Wetter verrückt. Dann haben wir Orkane, Hurrikane. Da schmelzen die Pole, dann brechen die Dämme. Wenn Gott nicht mitmacht, dann kommt das ganze Ungeziefer. Wenn Gott sich nur ein bisschen zurückzieht. Also Gott ist da. Menschen, wenn Gott sich zurückzieht, sterben Menschen wie die Fliegen weg. Das Ozonloch. Das schickt dann direkt die pure Hitze zu uns runter. Entweder ersaufen wir oder wir erfrieren, wenn Gott sich nur zurückzieht. Guck mal, Gott wird die Welt nicht dem Teufel überlassen. Gott wird die Welt nicht den Atheisten überlassen. Gott wird die Welt nicht dem Antichristen überlassen. Gott ist immer noch auf dem Plan. Und Gott wird die Welt nicht den Dämonen überlassen. Das kann es auch sicher sein. Denn mein ist die Erde. Und die Erde ist so der Fußschemel Gottes. Also, Da legt er seine Füße drauf. Und es wird niemand sich nehmen lassen. Wir sind immer noch von Gott abhängig, auch wenn wir es nicht an ihn glauben und glauben, dass die Technik macht alles. Aber was würde die Technik machen ohne Rohstoffe? Wenn wir kein Öl haben, kein Eisen, kein Stahl, kein Uran. Es wird uns alles gegeben. Die Erde hat alles in sich. Und der Mensch betreibt nur Raubbau. Aber stellen wir vor, ja, wir brauchen Gott nicht. Was würden sie machen ohne Energie, egal welcher Art? Alles wird uns gegeben. Wir sind also eigentlich Menschen, die immer abhängig sind und bleiben. Uns wird sogar der Name gegeben, dass du heißt. Das hast du ja selber nicht rausgesucht, nicht unbedingt. Er gibt uns seinen Namen. Und du sollst den Namen Jesus nennen. Und damit das Volk gerettet wird. Also wir haben den Namen Jesus. Was würden wir ohne Jesus? Ja, ohne meinen Namen könnte ich leben. Ich könnte auch Mr. Niemand sein. Aber was würden wir ohne Jesus tun? Er hat uns Jesus gegeben. Er gibt uns Achtung und Würde. Du bist mir wichtig. Ich habe dich je und je geliebt, dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Er gibt uns die Gebote, auch wenn die manchmal schwer sind und komisch und wir sie nicht verstehen. Die 10 Gebote, denke ich. Aber wir haben alle das Gesetz Gottes in uns. Ein anderes Kapitel. Er gibt uns Nahrung, gibt uns Weisheit, dass wir Grips haben. Was würdest du ohne Grips machen? Wir hätten lauter Blöde auf dieser Welt. Wir würden einfach Chaos veranstalten. Er gibt uns Leitung, er gibt uns Ruhe, er gibt uns Frieden, er gibt uns Hilfe, er gibt uns Freude und er gibt uns Gnade, jeden Tag frisch, dass wir aufstehen können und dass wir seine Kinder sein dürfen. Er gibt uns Gebetserhörungen, er gibt uns Wunder. Vielleicht nicht so große Wunder, wie wir uns manchmal vorstellen, dass Tote auferstehen, aber dass wir leben und überleben können. Er gab uns seinen Heiligen Geist. Also wir sind schon reich beschenkt. Wenn wir nur anfangen, ein bisschen zu rechnen, was mit uns los ist, was für eine Fülle wir haben, wie gesegnet wir sind. Wir schätzen uns manchmal zu, ja, was bin ich, wer bin ich? Was habe ich schon? Schau dich nur mal an. Du hast 2 Hände. Stell dir vor, du hättest keine Hände. Du hast 2 Füße. Wo würdest du hinkommen ohne Füße? Weißt du, Gott deckt dir einen reichen Tisch um dich herum. Und in meiner Bibel heißt es, die Saat den Gerechten noch nie nach Brot betteln. Wenn du genau anschaust, guck mal, wie versorgt bist du hier bei uns in unserer Region. Und selbst wenn es Notzeiten sind, was machen dann die Menschen? Gott veranlasst die Welt. Gott veranlasst die Welt jetzt Hilfsaktion nach Pakistan. Ob die Kerle nun die Hilfe wollen oder nicht, ist ja dahingestellt. Aber auf jeden Fall, Leute wollen helfen. Das ist irgendwo drin im Menschen, ich möchte helfen. Wo jetzt Haiti, was da waren, die Hilfsaktionen. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Gott ist wirklich reich und er versorgt seine Kinder ganz besonders. Wer wirklich zu Jesus gekommen ist, bei dem hört die Bettelei auf. Wer wirklich zu Jesus gekommen ist, bei dem hört die Bettelei auf. Weißt du, bei Jesus gab es keine Bettler. Sie hatten alles gemeinsam. Echtes Christentum ist viel mehr als nur Bettelei. Weißt du, da teilt man. Bei Christen teilt man. Da gibt man weiter, behält man nicht für sich. Ich habe ein bisschen was, du hast ein bisschen was. Wir legen das zusammen. Weißt du, wenn wir so Gemeindeausflüge machen, ich finde das ganz toll. Wir legen alles zusammen. Nicht, das sind meine Buletten oder das ist mein Dings. Nein, wir legen zusammen, wir segnen und dann schmeckt es. Und das Erstaunliche dabei ist, ob du es glaubst oder nicht, es bleibt immer was übrig. Weißt du, wenn wir segnen und miteinander essen und so weiter, es bleibt immer was übrig. Gott segnet überaus reichlich sein Volk und seine Kinder. Wenn wir Israels Geschichte lesen, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher und kein Armer. Sogar die Kleider sind nicht durchgewetzt, die Schuhe nicht durchgelaufen. So will Gott die Seinen segnen. Dass du also lebst und du wunderst dich, wie kann ich das so lange die Kleider tragen? Verstehst du, hier ist nicht nach der Mode groß. Du kaufst Kleider, die stabil sind, Schuhe, die stabil sind, und dann sagst nicht so lange du ab. Natürlich, die Leute, die nur nach der Mode gehen, die kaufen jeden Ramsch und wundern sich, dass nachher alles so verschlissen ist. Wahre Gläubige führen ein fantastisches Leben. Wir tauschen unsere Schwäche gegen die Stärke Gottes ein, unsere Armut in sein Reichtum, unseren Mangel in seine Fülle. In keinem anderen System könntest du so gesegnet sein wie im System Gottes. Und deshalb, ich lade dich ein, heute und morgen und übermorgen dabei zu sein und zu hören, was Gott mir gezeigt hat. Wer den Herrn richtig einmal entdeckt hat, und ich betone, dass den Herrn einmal richtig entdeckt hat, nicht nur so mit dem Kopf und nicht nur mal die Hand gestreckt zu haben in irgendeiner Evangelisationsversammlung, nein, wirklich sich dem Herrn zur Verfügung gestellt hat und die Freundlichkeit und Güte Gottes geschmeckt hat, wie gut der Herr ist. Wer einmal auf den Geschmack Gottes gekommen ist, der Liebe Gottes, und Appetit auf Gott bekommen hat, der ist ein anderer Mensch. Der ist glücklich, zufrieden, ausgeglichen. Der ist innerlich satt. Und so wie du innerlich bist, so bist du auch äußerlich. Wenn du innerlich zufrieden bist, bist du auch äußerlich zufrieden. Wenn du innerlich dankbar bist, bist du auch äußerlich dankbar. Wer die Ehre Gottes genießt einmal, mein Kind, du hast wohlgetan. Der braucht die Ehrungen dieser Welt nicht mehr. Wenn du von Gott anerkannt bist, dann musst du nicht jedem die Hand lecken und vor jedem Knicks machen und Bückling. Weißt du, du weißt, Gott ehrt mich. Und da wirst du nicht vor jedem Hinz und Kunz den Hut nehmen. Da wirst du geradeaus deinen Weg gehen und fröhlich deine Straße ziehen. Wenn du die Anerkennung Gottes einmal hast. Was Gott uns noch gegeben hat, die Zeit. Zeit ist Geld. Gott hat uns Zeit gegeben. Und wir sind Gott verantwortlich für die Zeit. Die Zeit ist eine Gabe für den Menschen. Gott braucht die Zeit nicht. Im Jenseits oder im Weltraum drüber gibt es keine Zeit. Die Zeit wurde nur den Menschen zur Verfügung gestellt. Sonne, Mond und Sterne, die sollen die Zeiten regeln. Das war bei der Schöpfung so. Also die Zeit ist für den Menschen. Und er gab jedem Menschen genau das Gleiche. Dem Kanzler und dem Straßenfeger genauso viel Zeit. 24 Stunden. Dir hat er auch nicht mehr Zeit gegeben. 24 Stunden. Und jetzt sind wir verantwortlich für die Zeit, was wir daraus machen. Er gab uns das Heute, er gab uns das Jetzt und er gab uns das Hier. Das gab Gott uns. Er gab uns das Gestern, das Heute und das Morgen. Also die Zeit hat er uns gegeben. Gab uns die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In meiner Bibel heißt es, wer gute Tage sehen will. Wer gute Tage sehen will, Jakobus 3, Vers 13. Und ich hoffe, dass du gute Tage sehen willst. Also wenn deine Tage schon schlecht waren, vergiss es, lass es stehen, geh weiter, halt dich nicht daran fest. Aber wer gute Tage sehen will, Jakobus 3, Vers 13, also wer gutes Gestern und gutes Morgen haben möchte, der soll verständig sein. Hier, was drauf haben. Der soll gute Werke zeigen, gute Taten vollbringen. Also wer gute Tage sehen will, der muss was Gutes tun. Und der soll in Demut leben. Also wer gute Tage sehen will, also der soll etwas tun, was eigentlich nicht schwer ist, was eigentlich jeder kann. Du hast also alles, was du brauchst, um demütig zu sein, gute Werke zu tun oder gute Taten zu zeigen. Du hast es alles in der Hand. Das hast du. Du hast zwei Hände. Du kannst jemanden streicheln, kannst natürlich auch jemanden ohrfeigen mit der gleichen Hand. Gott hat uns Verstand gegeben. Ich habe schon gedacht, lieber Gott, was würden die Menschen machen ohne Verstand? Natürlich, viele sind ohne Verstand. Sowieso, wenn ich die Klugen anschaue, je mehr oft die wissen, desto dümmer sind sie. Aber was würdest du ohne Verstand machen? Er gab uns Verstand, damit wir gut leben können, damit wir unsere Zeit einteilen können, unser Geld einteilen können, unsere Kraft einteilen können, damit wir haushalten können. Damit wir unser Leben gestalten können und unser Leben sinnvoll gebrauchen können, dass wir keine unnötigen Risikos eingehen oder dass wir auch Risikos eingehen. Gott gab uns alle Voraussetzungen für ein gutes Leben. Also Gott gibt gerne. Das sind alles Gaben Gottes. Du sagst, ich weissage nicht, ich prophezei nicht, ich tue keine Wunder. Das ist viel später. Zuerst musst du das eine lernen, deinen Verstand zu gebrauchen. Also wer gute Tage sehen will, langes Leben haben will, er sollte ohne Bitterkeit sein. ohne Eifersucht sein, ohne Neid sein, Jakobus 3, Vers 14. Und er sollte nicht ehrgeizig sein. Natürlich, die meisten Menschen denken, ich muss Ellenbogen verwenden, das Gesetz des Dschungels, um vorwärts zu kommen, um was zu bringen. Nein, du sollst nicht bitter sein, du sollst nicht eifersüchtig sein, du sollst nicht neidisch sein, du sollst nicht ehrgeizig sein. Du sollst einfach ein Christ sein, ein Gläubiger sein. Gute Qualitäten haben und nicht diese negativen Qualitäten. Bitterkeit hat Gott uns nicht gegeben. Auch wenn er Bitterkräuter wachsen ließ. Aber Bitterkeit hat er dir nicht gegeben, dass du bitter bist. Und genauso wie er dir nicht den Geist der Furcht gegeben hat. Meine Bibel sagt, Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Besonnenheit und der Überlegenheit. Gott gab uns auch nicht den Neid oder die Eifersucht, dass du auf jemanden neidisch bist. Gott sagt, guck mal an, ich habe so viel, für jeden genug und ich kann dich dreimal versorgen. Und du bist neidisch auf den, nur weil sein Schaf ein bisschen größer ist oder mehr Wolle abwirft. Gott gab uns die Dinge, die wir brauchen zum Produzieren. Er gab uns Eisen und so weiter, aber er gab uns nicht Neid, Eifersucht und so weiter. Das produziert uns die Hölle, das gibt uns die Hölle. Neid, Bitterkeit und so weiter, das kommt alles vom Teufel. Also du siehst, wenn du neidisch bist auf irgendjemand anders, dann reitet dich noch der Teufel. Sei vorsichtig. Wenn du neidisch bist, ja, die ist schöner oder der ist größer, der ist stärker, der hat mehr Geld. Weißt du, Neid und Eifersucht und so weiter, das kommt aus der Gottesferne, von der Gottlosigkeit. Je gottloser die Leute sind, desto neidischer sind sie aufeinander, desto größer ist die Missgunst bei ihnen zu Hause. Und sagen, Mensch, wie können die sich das leisten? Weißt du, du sollst froh sein, dass du dir das leisten kannst. Und das ist genug. Gott gab uns so viel, dass wir auf niemanden neidisch sein müssen. Sogar, dass wir uns noch gar nicht angeben müssen. Christen müssen sich nicht angeben. Ich hab's. Ich hab's. Das reicht mir. Ich hab's. Und du musst nicht dich angeben, jetzt guck mal, wir fahren jetzt größeren Wagen wie der Nachbar. Oder schnelleren. Nein, du musst dich nicht angeben. Wir dürfen sogar als Christen großzügig sein. Also nicht neidisch und eifersüchtig und kleinkariert. Wir dürfen sogar großzügig sein. Du, ich kann dich auch mitnehmen, wenn es sein muss. Und wir können was abgeben. Wir können uns sogar leisten, den Zehnten zu geben. Stellen wir sowas vor. Wir können so großzügig sein. Ich muss also auf niemanden neidisch sein, sondern ich kann es noch was weggeben. Gott hat für uns alle mehr als genug. Also du musst niemanden zu beneiden. Die Sonne gibt so viel Kraft, dass wir alle davon braun werden können. Also da musst du jetzt nicht eifersüchtig sein. Ja, ich krieg nichts davon ab. Weißt du, du kriegst schon ab, wenn du in die Sonne gehst. Die meisten leben im Keller. Die gehen gar nicht aus dem Haus. Wir müssen nur die Energien, die Gott uns gibt, die Kräfte und so weiter, den Segen übernehmen. Diese erneuerbaren Energien. Gott gibt uns immer erneuerbare Energien. Die muss man nur annehmen. Gottes Kraft wird täglich erneuert. Bedenke das. Gott gibt nie im Voraus. Gott kann sich lassen, just in time zu dienen. Er gibt also nicht im Voraus und nicht im Nachhinein. Er gibt immer so viel, was du brauchst, tagtäglich. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Und jeder Tag, das, was du am Tag brauchst, unser tägliches Brot gib uns heute. Also, da ist zweimal das heute drin, täglich und heute. Also Gott gibt uns täglich. Stell dir mal vor, der würde Brot dir für die ganze Woche geben. Das würde ja verschimmeln, vertrocknen. Würdest du die Zähne ausbeißen. Aber Gott gibt dir immer frisches Brot, so für jeden Tag eine Ration, das, was du verdauen kannst. In Römer Kapitel 12 heißt es, erneuert euch täglich. Erneuert euch täglich. Also auch wir erneuern uns geistlich. Ja, Herr, ich möchte die ganze Bibel, dein ganzes Wort verstehen. Ich möchte die ganze Offenbarung haben. Nein, Gott erneuert dich tagtäglich. Der gibt dir tagtäglich das, was du brauchst, um zu laufen, um zu funktionieren. Wer das vergisst, diese tägliche Erneuerung, der verkümmert, verwelkt. Du sollst dich jeden Tag erneuern. Und weißt du, wie du es machst? Jeden Tag, Halleluja, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dich jeden Tag von Gott segnen lassen. Jeden Tag von Gott beschenken lassen. Jeden Tag sich von Gott bedienen zu lassen. Und du sollst dir jeden Tag gut gehen lassen. Das können die meisten Christen nicht. Die können nur jeden Tag jammern. Aber dir gut gehen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Du solltest dir jeden Tag gut gehen lassen. Gott ist nicht auf das alte, vergangene und abgestandene angewiesen. Seine Güte ist alle Tage neu, so steht es in der Bibel. Wir können aber auch Dinge aus der Hölle übernehmen. Abgefallenes, verschimmeltes, gottloses, geistloses, krankhaftes Zeug. Es hängt immer davon ab, wer ist mein Lieferant? Wo kommen die Sachen her? Also ich möchte von Gott. Und deshalb, das Gute und das Vollkommene kommt vom Vater des Lichts. Gott versorgt uns immer just in time. Der Teufel möchte uns alte Sachen bringen. Er bringt uns immer die Sachen von vorgestern. Ist euch nicht aufgefallen? Die altes Zeug, vergammeltes Zeug, stinkendes Zeug. Und weißt du, und dann anfängst du zu rühren und dann stinkst noch mehr. Aber Gott gibt dir Gaben, die frisch sind. Frisches Brot und frisches Wasser, damit du wieder weiterlaufen kannst wie der Prophet Elia. Wer ist dein Lieferant, dein Geber, dein Versorger? Aus welchem Pott oder aus welcher Quelle nimmst du, was du gerade brauchst? Der Herr sagt, ich will dein Versorger sein, so rundum versorgt zu werden. Ist das nicht schön? Wie macht man das? Ich werde nachher zurückkommen, du musst also noch ein bisschen warten, bis ich auf diesen Punkt komme. Wie macht man das? Wie kann ich rundum versorgt werden? An Seele, Geist und Leib. Und ich meine, zuerst ist Geist und Seele und dann kommt der Leib. Wenn der Geist gut versorgt ist, ist die Seele auch gut versorgt. Und dann, wenn es Geist und Seele, oh, die jubilieren, sind begeistert, sind in guter Stimmung, haben Sonnenschein, dann wird der Körper auch mitziehen. Der wird sich also auch sagen, ich möchte auch so glücklich sein, wie es die Seele und der Geist ist. Also, das ist so wichtig, diese Rundumversorgung. Aber zuerst einmal, es fängt innen drin. David sagt, der Herr ist meines Lebens Quelle. Alle meine Quellen sind in dir, sagt er an einer anderen Stelle. So, aus welcher Quelle schöpfst du? Auf wen hörst du? Von wem zapfst du das ab? Also, von wo schöpfst du deine Kraft und deinen Segen? Als Jesus hungerte, hat er auch Probleme gehabt. Als es ihn hungerte, da kommt der Teufel und sagt, Jesus, bist du Gottes Sohn? Mach aus den Steinen Brot. Du siehst, was der Teufel einem anbietet? Steine. Der Teufel bietet einem Steine an. Mach aus diesen Steinen Brot. Er will Jesus beraten und Jesus versorgen und Jesus soll aus Steinen Brot machen. So ein Schlingel. Mach aus den Steinen Brot. Alles, was du zu einem guten Leben brauchst, ist in dir gegeben worden. Du musst es nur ausleben und du musst nicht Steine fressen. Das macht der Teufel. Das ist sein Geschäft. Du musst dich auf dich selbst besinnen. Alles, was du brauchst, wohnt in dir. Ich komme zu diesem Punkt immer näher, was mich bewegt. In dir ist alles verpackt, vergraben, verborgen, gespeichert, verschlüsselt. Du musst nur das richtige Programm einschalten. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird leben, obgleich er stirbe. Du musst dich nur so sehen, wie Gott dich sieht. Und du musst nur auf Gott hören und auf ihn reagieren und ihn verstehen. Und es klappt schon. Das Einzige, was du bei Gott machen musst, ich verrate dir so ein paar kleine Tricks heute. Gott ist der Geber. Alle seine Verheißungen sind ja. Und du und ich, wir sagen nur Amen. Du und ich, wir sagen nur Amen. Gott gibt uns eine Verheißung, gibt uns einen Zuspruch, gibt uns ein Wort und wir sagen Amen. Und weißt du, was Amen heißt? So sei es. So soll es sein, wie du gesagt hast, Herr. Du musst also nur das gute Leben freisetzen, Amen sagen und die Lawine fängt an zu rollen. Solange du nicht Amen sagst oder so sei es, jawohl, oder was es auch immer dieses Amen bedeuten kann, wird nichts passieren. Gott wartet immer auf dein Signal. Er wird nichts mehr tun und nichts weniger tun, als was du ihm erlaubst, dass er in deinem Leben tut. Er gibt es, ist alles bereitgestellt, alles schon lieferbar. Viele sind zu faul und sie sagen nicht einmal Amen. Und geschweige denn Danke nachher. Aber lerne Amen zu sagen. Weißt du, viele möchten, dass andere für sie arbeiten, andere für sie denken. Sie spielen immer den Hilflosen und Armen und Abhängigen. hören immer nur auf die anderen, was haben die anderen, was machen die anderen. Nein, besinn dich auf dich. Was alles so in dir steht und was Gott von dir erwartet, er erwartet von dir nicht viel. Er erwartet nur, dass du die Gaben, die du hast, gebrauchst und dass du einfach Amen sagst. Ja, Herr, ich bin einverstanden. Alles, was Gott gibt, ist gut. Denk einfach positiv über dein Leben. Er versorgt dich mit allem, was du brauchst. Ein Stichwort, was in der Bibel immer so häufig vorkommt, ist Selbstkontrolle. Also es hängt so viel von dir ab, ob das ankommt oder nicht ankommt und was bei dir ankommt. Wer Selbstkontrolle ausübt, der hat sich selbst im Griff. Der sagt Amen, jawohl Herr, ich will's, ich brauche es, bitte Herr Jesus. Wer Selbstkontrolle ausübt, der hat seine Stimmungen im Griff. Weißt du, ich könnte auch zu Tode betrübt sein und könnte jammern und sagen, ach, das ist alles so schlecht. Herr, komme bald, entrück mich oder lasst mich sterben. Ich bin auch nicht besser wie die anderen. So reden die frommen Propheten da wie Elia. Nein, wer an Gott glaubt, hat sich selbst im Griff und er sagt, nein, ich werde nicht sterben, sondern ich werde die Taten Gottes verkündigen. Ich mache weiter. Wer Selbstkontrolle ausübt, der lässt sich nicht gehen oder treiben, lässt sich nicht verbittern, auch wenn er, wie wir gehört haben, geärgert man wird und provoziert wird. Man wird nicht zornig. Es kocht schon. Es kommt schon was hoch. Aber Johannes, bleib ruhig. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Weißt du, du musst dich selber predigen. Deine Seele muss deinem Geist predigen. Lieber Matthäus, bleib ruhig. Reg dich nicht auf. So. Oder werd nicht eifersüchtig. Ach, lass es. Im Himmel wirst du einen Borgward fahren oder eine Isabella. Oder ein Daimler oder was sonst noch für Auto oder ein Cadillac. Fahr ruhig mit deinem Trabi. Gott segne dich. Verstehst du? Also nicht so aufregen. Neidisch sein oder so und fordere nicht gleich Rache und Vergeltung. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Jesus sagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer nicht mit mir sät, der baut auch nichts Gutes. Weißt du, du frisst dich selber auf, wenn du dich ärgerst und mit dir selbst so negativ beschäftigt bist. Gott hat alle Voraussetzungen für dein gutes Leben in dir hineingelegt. Du musst es nur ausleben, nur verwirklichen. Aber das musst du selber tun. Es gibt Dinge, die kannst du nur du tun und sonst niemand. Alle Mechanismen, die das auslösen und fördern, sind in dir bereits installiert vom himmlischen Vater, Schöpfer. Du musst jetzt nur die Themen eingeben. Das, was du haben willst, sein willst, die Daten, die Aufgaben, die Gott dir gezeigt hat, die in dein Herz geschrieben sind, das göttliche Programm in dir kann alles, was du brauchst. Der Herr kann alles, was du brauchst. Der Herr in dir, der Geist in dir, der Christus in dir kann alles, was du musst. Alles, was wir brauchen, ist bereits gegeben, in die Wiege uns schon beigelegt. Sogar bei der Wiedergeburt, wenn du schon an die Wiege nicht glaubst, dann glaub wenigstens an die Wiedergeburt. Bei der Wiedergeburt, Timotheus, erwecke die Gabe, die man dir bei der Handauflegung durch prophetisches Wort vermittelt hat. Du hast sogar bei der Wiedergeburt, in dem Moment, wo du Kind Gottes wirst, hast noch viel mehr Gaben, noch viel mehr Kräfte, noch viel mehr Fähigkeiten, als was du schon in der Welt als natürlicher Mensch mitgebracht hast. Noch viel mehr. Dein Potenzial ist riesig, explodiert ja fast. Wiedergeburt. Du kannst etwas, du bist eine neue Schöpfung in Christus. Alles, was wir brauchen, ist bereits durch die Handauflegung vermittelt worden. Jetzt musst du nur noch die Gaben erwecken. Wie mache ich das? Vielleicht muss man dir ein bisschen ans Ohr ziehen, dass du aufwachst. Hey, nicht schlafen. Wir können das Böse in uns wecken, indem wir ärgern, durch Neid, Bitterkeit, Eifersucht und Stolz. Oder wir können das Gute in uns wecken, indem wir den Herrn loben und preisen und zur Ehre Gottes. Soli Deo Gloria, alles meinem Gott zu ehren, was ich tue. Man lebt ein gutes Leben. Und ich sage dir, wie man das gute Leben, wenn man von Gottes empfangen hat, einmal Kind Gottes geworden ist, wie lebe ich das gute Leben? Es ist so einfach. Du musst es nur tun. Du musst es nur tun. wenn man nach dem Wort Gottes lebt, nicht nach seiner Fantasie, sondern nach dem Wort Gottes oder seinen Gefühlen. Viele Leute leben nur nach ihren Gefühlen. Gefühle sind wichtig. Verstand ist wichtig. Alles ist wichtig. Aber zuerst einmal, das Maß aller Dinge ist das Wort Gottes. Man lebt ein gutes Leben, indem man auf Gott hört. Man lebt das gute Leben, indem man in die Ruhe Gottes eingegangen ist. Man ist ruhig. Ich weiß, der Vater hat alles unter Kontrolle. Mein Herr hat alles über alles die Übersicht. Mein Vater hat das letzte Wort. Man lebt ein gutes Leben, wenn man unter dem Segen Gottes lebt, wenn man in dem Frieden Gottes lebt, alles, was man aus dem Frieden Gottes heraus macht. Man lebt das gute Leben, wenn man für andere lebt, nicht ein Egoist ist. Nur meins, mir und unsers. Wenn du gute Tage sehen willst, fang an für andere zu beten, andere zu segnen, andere zu heilen, andere zu befreien. Man lebt das gute Leben, wenn man dankbar ist. Wer dankt, der kriegt immer noch mehr drauf. Also bitte gehen nicht, ich habe noch was für Sie. Und dann, ich habe noch was für Sie. Weißt du, du kriegst immer mehr. Und du wunderst dich. Man lebt ein gutes Leben, wenn man, ein paar praktische Sachen, wenn man stille ist. Viele Leute, die schlabbern zu viel. Red nicht so viel, überleg deine Worte, die du sagst. Man lebt ein gutes Leben, wenn man sich nicht überall einmischt. Stille. Man muss wissen, wo man was sagen muss und wo man was nicht sagen muss. Man lebt ein gutes Leben, wenn man nach dem Guten und nicht nach dem Profit strebt. Immer nur das Gute. Ist das wirklich gut? Und nicht nur, was verdiene ich dabei? Was springt mir dabei raus? Man lebt ein gutes Leben, wenn man demütig ist. Wenn man logisch lebt, logisch also überlegt, nachdenklich, wenn man selbstverständlich lebt, wenn man einfach sagt, das muss ich tun, ich kann nicht anders, was soll ich sonst tun? Das ist das Möglichste, das Optimale, was ich hier mache. Man lebt das gute Leben, wenn man aus der Hand Gottes alles nimmt. Man lebt das gute Leben, wenn man zielbewusst lebt, man hat seine Ziele. Viele Menschen haben zu viele Ziele, das ist auch nichts. Ein Ziel ausreichend. Man lebt das gute Leben, wenn man mit dem Herzen lebt. Fang an, mit dem Herzen zu leben. So aus dem Herzen heraus. Man lebt ein gutes Leben, wenn man ein Gebetsleben führt. Also, das Gute kommt, wenn du betest. Beter sind Empfänger. Man lebt das gute Leben, wenn man das Schlechte weglässt. Das ist ganz einfach. So einfach, wenn man das Schlechte weglässt. Wir sollten gute Weglasser sein. Ach, lass es. Weglassen, gut, einfach weglassen, verzichten. Weißt du, du machst das Optimale. Gute Firmen, die überlegen sich, wie können wir alles vereinfachen, alles weglassen, alles Unnötige weglassen. Wer dein Weglasser? Dass du sagst, was kann ich weglassen? Du hast mehr Zeit, wenn du lernst oder bestimmte Sachen sagst, das bestelle ich, aber ich kann nicht 10 Zeitungen am Wochenende lesen. Mir reicht eine Zeitung oder was weiß ich. Man lebt das gute Leben, wenn man weiß, die unsichtbaren Einflüsse, die guten Einflüsse sind da. Engel umgeben mich, Psalm 91. Die Engel Gottes lagern sich um die, die ihn fürchten. Man lebt ein gutes Leben, wenn man weiß, ich bin von Gott abhängig. Es kommt alles von ihm. Es kommt alles von ihm. Es kommt alles von ihm, nicht von mir, nicht von irgendjemand anders. Und dann bist du auch dankbar, wenn du weißt, es kommt alles von ihm. Erfolgreiche Menschen sind erfolgreiche Vereinfacher, die vereinfachen. Und dann konzentrieren sie sich auf das Wesentliche. Und das, was unnötig ist, lassen sie weg. Die Hauptsache. Was ist die Hauptsache in deinem Leben? Man lebt ein gutes Leben, wenn man mit Gott wandelt, auf Gottes Stimme hört. Wir leben ein gutes Leben, wenn Gott uns hilft und immer wieder, dass wir mit der Hilfe Gottes rechnen, wenn er damit rechnet, dass er eingreift, und zwar im richtigen Moment. Und du kannst ganz gelassen leben, wenn du weißt, mein Leben ist unter der Kontrolle Gottes. Mein Leben ist von Gott vorherbestimmt, von Gott geplant, von Gott gewollt, von Gott programmiert, von Gott vorbereitet, und es kommt genau das, was Gott will und nicht anders. dann kannst du gelassen sein. Und dann kommt vielleicht ein bisschen anders, wie du denkst, aber ist egal, dann weißt du, Gott steht mir bei, Gott wird uns mich da auch führen und Gott wird mit uns sein. Um das gute Leben zu leben, müssen wir nach oben schauen. Der Mensch vom Griechischen heißt es immer der nach oben Schauende. Der schaut immer nach oben. Das ist der Mensch. Der lebt aus dem Übernatürlichen. Und du gibst uns, was wir brauchen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Hör nur. Also das ist nichts anderes wie Information von drüben. Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Du lebst ein gutes Leben, wenn du anfängst, den da oben anzubeten, ihn zu preisen. Wenn du ihm ständig dankst und da erwächst etwas in dir. Wenn du morgens aufstehst mit einem dankbaren Herzen, versuch's einmal, morgens aufzustehen mit einem dankbaren Herzen. Das kostet kein Geld. Kostet nur ein bisschen Selbstkontrolle. Wenn du redest und so weiter, fang an positiv zu reden. Kostet auch nicht viel. Du wirst merken, was du für Kräfte freisetzt, wenn du nicht über Krankheit redest, über Mangel und Armut und weißt nicht, was vielleicht jetzt gerade essen solltest. Aber weißt du, wir haben trotzdem viel zu viel hier bei uns in Deutschland zu essen, weil wir alle zu dick sind. Wir haben alle da Probleme. So, und müssen wir abnehmen. Und wir machen uns Sorgen über Diäten, verstehst du? Nein, das ist nicht unser Problem hier im Westen. Das können die unten irgendwo in der dritten Welt sich Gedanken machen, was werden essen. Aber die jammern nicht darunter. Ich habe noch nie traurige Menschen, so viele traurige Menschen gesehen wie bei uns in Europa. In Slums, in arme Gegend, die Kinder sind so happy, keine schwarzen Kleider, die sind alles bunt angezogen, die springen und hüpfen und selbst wenn sie aus der Blechdose trinken. Aber sie sind glücklich. Wenn du Gott preist, erringst du einen Sieg nach dem anderen. Das ist ein Geheimnis. Gott preisen. Gott gibt, aber will gepriesen werden. Und da kriegst du noch mehr. Siege kommen durch Preisen, durch Optimismus, durch Zuversicht. Halleluja. Du spürst, was für eine Kraft in diesem Wort Halleluja ist. Der Teufel kann nicht Halleluja sprechen. Da bricht er sich die Zunge. Aber du. Siege kommen, wenn wir gut drauf sind. Versuch einmal, gut drauf zu sein. In dem, was du tust. Siege kommen vom Sieger, von zu Sieger. Siege machen einen normalen Menschen zu Überwinder und Sieger, dass er triumphiert. Siege kommen durch Beten. Menschen, die nicht beten, werden auch nie siegreich sein. Siege kommen, also Gott gibt Sieg. Und Gott sei Dank, wir haben ja gelesen, Gott, dass er uns den Sieg gibt. Aber Gott gibt uns Sieg, wenn wir vom Glauben reden, von Kraft reden, von Lösungen reden, nicht von Problemen. Wir haben Probleme, aber wir sollten von der Lösung reden. Was für Lösung bietet sich da an? Was können wir machen? Weißt du, drei Katholiken, drei Ordensleute sind im Gebet und da geht plötzlich Licht aus. Also Jesuit, Bernardiner, und dann Franziskaner. Die sind im Gebet, da geht Licht aus. Der Franziskaner ist Armut gewöhnt, hat es gar nicht gemerkt, dass Licht ausgegangen ist. Der Bernardiner, was macht er? Der überlegt sich, warum ist das Licht da ausgegangen? Zu hohe Spannung, die Lampe zu alt und so weiter. Und der Jesuit, weißt du, was der macht? Der geht zum Schrank, holt sich Lampe, Birne und schraubt es ein. Und wir sollten Jesuiten sein, geistlich gesprochen, die nicht einfach weitermachen wie bisher und diskutieren, warum ist das passiert, was passiert ist. Wir sollten eine Lösung bringen und Lösung finden. Einfach rationell denken. Und Gott hat uns den Kopf gegeben zum Denken. Sonst tragen wir den Kopf am falschen Platz. Du solltest drüber nachdenken. Siege kommen, wenn wir Offenbarungen haben und wir wissen, das ist Konstantin siegte, unter diesem Zeichen wirst du siegen. Dann hat er das Kreuzzeichen gesehen, irgendwie in einer Vision, was es auch immer war. Unter diesem Zeichen siegen wir. Und plötzlich ist er so ein fanatischer Christ geworden. Unter diesem Zeichen siegen wir. Was für Zeichen hast du zum Sieg? Gesundheit kommt zu den Leuten, die Gott in sich haben. Und die größte Gabe ist der Heilige Geist. Als Jesus hier auf dieser Erde war, hat er die Menschheit vorbereitet auf den Heiligen Geist. Empfang den Heiligen Geist. Du führst ein ruhiges, gelassenes Leben, wenn du in der Ruhe Gottes bleibst. Der Heilige Geist dein Tröster ist, dein Beistand. Dann bist du auf niemand eifersüchtig. Du weißt, ich habe genug, denn der Vater hat die Fülle. Der Heilige Geist setzt sich auf einem jeden von ihnen in der gleichen Form, zerteilt von Feuerzungen. Der Geist kam auf jeden von ihnen und jeder wurde erfüllt. Gott hat so viel, dass er jeden reich beschenken kann. Also Gott ist kein knausriger Gott. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Vieles brauchst du gar nicht, was du wünschst. Das ist das Problem. Wenn Gott dich sendet, dann gibt er dir auch die Mittel, dass du gehen kannst und öffnet dir die Türen, dass du durchkommst. Wenn Gott dir einen Auftrag erteilt, dann gibt er auch die Kraft zum Vollbringen, die Durchhaltekraft, das Stehvermögen und die Freudigkeit, trotz vieler Widerwärtigkeiten und Widerstände und Anfechtungen. Ich weiß, das ist Gottes Plan und Gottes Wille, hier bleibe ich, das ist mein Platz und ich werde nicht weichen. Gott hat dir schon das Richtige gegeben. Glaub mir das. Du musst nur das Richtige nützen. Und nicht an die Falschen und Verkehrten dich halten oder was anderes wollen, was Gott dir nicht gegeben hat. Dir wurde der Glaube gegeben. Also, was gibt Gott uns? Er hat dir den Glauben gegeben. Und zwar jedem Menschen ein gewisses Maß von Glauben. Jeder kann glauben. Wenn du über eine Brücke gehst, du glaubst, dass die Brücke stabil ist und nicht einstürzt. Oder wenn ich an die Talente in der Bibel denke, der eine hat 5, der andere 2, der andere 1 bekommen, aber jeder bekam etwas und jeder brachte die Verdopplung. Gott gab dir das ganze Paket, da ist alles enthalten, was du brauchst und ausreichend für dich, aber du musstest das auspacken. Ja, du hast das Maß des Glaubens. Du kannst glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Selbst wenn du warst ja nicht dabei. Ja, du glaubst jeden Schund und jeden Shit. Wenn ich dran denke, du glaubst, was in der Zeitung drin steht, was gestern passiert ist da in Charlottenburg oder was weiß ich wo, sonst wo. Du warst nicht dabei. Oder du glaubst, was im Fernsehen gezeigt wird, dass in Pakistan die Flut ist. Bist du dort gewesen? Hast du deinen Fuß im Wasser dort getaucht und mal das Wasser ausgemessen? Du glaubst, dass die Erde rund ist. Hast du das gesehen? Oder dass der Erdumfang so und so weit ist? Hast du es nachgemessen? Du glaubst es. Also, wir haben alle ein gewisses Maß an Glauben. Wir müssen es nur betätigen und freisetzen und sagen, jawohl, das akzeptiere ich. Und du hast hier die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Ja, kann ich mich darauf verlassen? Wenn du Karl May liest, kannst du dich auch darauf verlassen. Als Karl May seine Werke geschrieben hat, da war noch nicht in Amerika, da hat keinen Indianer von Weitem gesehen. Oder als Schiller sein Tell geschrieben hat, oder Maria Stuart, der war nie in England, aber das hat alles so vom Schreibtisch aus gemacht, vom grünen Tisch. Aber du glaubst, das ist echt, das war so. Und es ist auch so geworden dann nachher, dass die Schweizer sogar den Tell zu ihren Nationalhelden gemacht haben. Glaube. Jeder Mensch hat ein Maß an Glauben bekommen, aber wenn du nicht glauben willst, du wirst auch nicht glauben, wenn du nicht willst. Gott gab dir alles ausreichend, was du hast. Weißt du, er gab dir 2 Hände, der hätte dir auch 3 geben können. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, so für einen Organisten, dass er seine Register ziehen kann und dann spielen mit den anderen. Du musst nicht mehr begehren, als du hast. Gott gab dir ausreichend, damit du dein Ziel erreichen kannst. Du hast alles in dir, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Du kannst die Erde verwüsten oder zum Garten Eden machen. Das alles dir überlassen. Gott gab uns den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das gab er uns, damit du auftreten kannst, sachlich handeln kannst, kühn handeln kannst, furchtlos, damit du dich behaupten kannst. Damit du das angefangene Werk fertig bringen kannst. Gott gab dir alles. Also, was hat Gott mir gegeben? Fehlt noch irgendetwas, was er mir nicht gegeben hat? Frag, was er dir nicht gegeben hat. Er gab uns den Heiligen Geist. Das ist die größte Gabe Gottes überhaupt. Da musste zuerst noch Jesus kommen, um dann 3 Jahre predigen und dann am Kreuz sterben. Mehr als den Heiligen Geist kannst du nicht bekommen. Und mehr darfst du auch gar nicht verlangen. Und mehr hast du auch nicht nötig. Der Heilige Geist ist alles, was du brauchst. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und bis ans Ende der Welt. Der Geist Gottes ist der Geist der Heiligkeit, der Kraft, des Trostes, des Dienstes. Der Heilige Geist, wenn der in dir mal anfängt zu pulsieren, bist plötzlich ein anderer Mensch. Und es ist wichtig, dass du den Heiligen Geist empfängst. Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Das ist eine Frage. Wirklich, also das kann ich dir nicht nachprüfen. Ich kann sagen, ja, du betest in Zungen oder du sagst es, dass du in Zungen betest, aber hast du den Heiligen Geist? Nicht, ob du die Zungensprache hast, hast du den Heiligen Geist. Nicht, dass du Gabe der Weissagung hast, hast du den Heiligen Geist. Du kannst das alles auch ohne den Heiligen Geist. Aber hast du den Heiligen Geist? Du kannst fromm sein ohne den Heiligen Geist. Ich denke nur an die Pharisäer, waren alle fromme Menschen. Die Gabe des Heiligen Geistes ist der Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Damit kommst du in den Himmel, erreichst den Thron Gottes, verstehst alles. Weißt du, du kannst schon ein bisschen so nachspüren, habe ich den Heiligen Geist oder nicht? Verstehe ich das Wort Gottes, wenn ich lese? Weißt du, nicht nur ein bisschen in Zungen reden. Verstehe ich, was Gott sagt? Höre ich die Stimme Gottes? Kann ich meine Meinung vertreten? Bin ich überzeugt? Bin ich gewiss? Der Geist Gottes ist ein Geist der Gewissheit, der Überzeugung. Kann ich besser gegen den Strom schwimmen? Und der Geist Gottes macht uns fähig, gegen den Strom zu schwimmen. Also Gott gab uns die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Kann ich damit den Willen Gottes besser erfüllen? Deshalb ist der Heilige Geist gegeben worden, damit ich besser meinen Glauben verwirklichen kann, umsetzen. Damit ich jeden Tag erlöster aussehe, immer breiter, so fröhlicher, glücklicher. Damit meine Seele immer heiler wird. Deshalb gab er uns den Heiligen Geist, dass ich mir jeden Tag gewisser bin und überzeugter. Dass ich auch für Jesus sogar leiden kann. Geschwister, das ist vielleicht ein Thema, was oft unter den Tisch gekehrt wird heutzutage. Man spricht nicht, dass man für Jesus leiden sollte, aber wir müssen lernen, auch für Jesus zu leiden. Die Betbrüder da, zum Klimpern des Vereins gehen die. Oder was weiß ich, wie die dann die Gottesdienste bezeichnen, wo die Frommen hingehen, Stündle, so die Stundisten. Weißt du, die Leute reden, bist du bereit, die Schmach Christi zu tragen, um Jesu Willen, dich nicht schämen? Ja, weißt du, das sind lauter Analphabeten bei denen. Oder was weiß ich, was die Leute alles so erzählen, was bei den Christen alles los ist. Ja, das sind alles kaputte Typen. Die haben es jetzt bitter nötig, sich zu bekehren und so weiter. Und da, wo die praktisch der Abschaum, da gehst du hin. Und da gehst du hin. Weißt du, und du sagst, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht, meine Brüder und Schwestern, Schwestern zu nennen und Brüder zu nennen, weil sie Kinder Gottes sind, weil sie mit Jesus gehören, dass sie rein im Blut Jesu gewaschen worden sind. Ich schäme mich nicht. Nicht nur, dass ich an das Evangelium nicht schäme, sondern ich schäme mich auch nicht an meine Brüder und Schwestern. Die sind nicht vollkommen. Sind vielleicht noch stümpelhaft. Wir sind alle stümpelhaft. Lass uns ehrlich sein. So, der Heilige Geist macht uns furchtlos, lässt uns die Feindschaft dieser Welt besser ertragen, lässt uns kühner sein, abzusagen und sich zu trennen von der Welt und sagen, nein, ich will nicht der Welt Freund sein, ich möchte Gottes Freund sein. So, der Heilige Geist gibt uns ein erfülltes Leben, verändert uns positiv. Es wird euch gegeben werden, heißt es dann. Weißt du, es wird immer im Augenblick gegeben. Jesus, als er seine Jünger ausschickt, sagte, nimmt nicht 2 Mäntel mit und 2 Paar Schuhe mit und was weiß ich. Das ist alles nicht nötig. Es wird euch gegeben werden. Macht euch auch, müsst ihr gleich mit 2 Stöcken laufen durch die Gegend. Es reicht 1 Stock. Oder sogar sagt er an einer Stelle, nimmt nicht mal 1 Stock mit. Warum? Weil es nicht weit weggeht, um die Ecke. Und sorgt euch nicht um Nahrung und so weiter. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Ich möchte dann ein Thema ansprechen heute. Gott hat dein Lebensbuch fest in der Hand. Und dein Lebensbuch, das ist dein DNA. Jede Zelle deines Körpers, vom Scheitel bis zur Sohle, bist du Gottes Eigentum. Und dieses DNA bekommt von Gott die richtigen Impulse von oben, vom Schöpfer. Der Heilige Geist motiviert dein DNA. Weißt du, du hast Sprachschwierigkeiten vielleicht. Und gerade was, wo wir Schwierigkeiten haben, hier hilft uns der Heilige Geist in unserem Lebensbuch. Plötzlich kriegen wir da an der Stelle, wo wir Manko haben, wo wir Minus haben, da bringt es seine Herrlichkeit, die Kraft. Plötzlich können wir schnattern und reden. Und wenn die Salbung weg ist, wir sind wieder die Alten. Habt ihr nicht gemerkt? Ich kenne Leute, also Christen, die sind hellwach, wenn es um Jesus geht, um geistliche Dinge geht. Und sobald die Salbung weg ist, können sie weder Deutsch noch sonst was. Und das ist auch die Sprache des Zungenredens, wo Gott manchen Menschen gegeben hat, nicht nur Anbetungssprache, sondern eine Sprache, Zungensprache. Ich denke nur an Tome Hicks in Moskau, in der Baptistengemeinde predigt er. Und dann die Übersetzerin. Und dann predigt ein bisschen anders, als die Gemeinde dort gewohnt war. Und dann sagt sie, so ein Schmarrn übersetze ich nicht. Und Tommy Hicks weiß sich nicht zu helfen, steht vorne, macht die Augen zu. Das Einzige, was ihm noch einfällt, er betet in Sprachen. Und du siehst also diese DNA, Sprachnerv oder Sprachcode in seinem Lebensbaum. Und da fängt er an, in Sprachen zu reden, redet also 20 Minuten in Sprachen, dann kommt er wieder zu sich. Und dann schaut ihr die Dolmetscherin an und ihr gibt ihr eine Ohrfeige vor versammelte Versammlung. Sie sind ein Spion. Sie können perfekt Russisch und sie haben mich missbraucht. Du siehst, wenn der Heilige Geist auf einen kommt, dann kannst du perfekt, egal was du brauchst. Das ist die Kraft Gottes. Das Code in deiner DNA ist plötzlich erneuert. Von oben. Und wir sind von Gott vollkommen geschaffen. Dein DNA kann denken. Deine innere Zelle, dieser innere Kern kann denken. Jede Zelle trägt einen genetischen Code. Und die Zelle lebt von dieser Kommunikation mit Gott. Wenn du Kind Gottes geworden bist, dann kommunizierst du mit dem Himmel und das spürst du bis in den Zehenspitzen. Die Gegenwart Gottes. Und deshalb ist manchmal erstaunlich, wenn Gottes Kraft über einen Menschen kommt, ist es so, als wenn er unterm Strom wäre. Warum? Du bist erneuert. Und ich habe Leute schon gesehen, Gottesdienste, Leute haben sogar von der Erde abgehoben. Weil die Kraft Gottes so stark ist. Und du sagst ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Das kannst du auch nicht vorstellen, ich kann das auch nicht vorstellen. Aber ich weiß, es gibt. Guck mal, in der Bibel haben wir noch ganz andere Sachen erlebt, als nur ein bisschen in die Luft schweben. Da ist der Philippus, den Kämmerer hat er getauft. Und gleichzeitig hat er umgeguckt, wo ist der Täufer? Der ist weg. Und er wird gefunden in Philippi Caesarea. Das geht nicht mehr mit normalen mit und zu. Weißt du, dass wenn die Kraft Gottes über einen kommt, bist du ein Engel, ein Luftballon oder was weiß ich sonst, eine Rakete. Menschen ohne Gott haben eine gestörte DNA, einen gestörten Lebensbaum. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Da rauscht alles so vorbei. Er ist so etwas wie ein Stein. Ich bin mit meinen Kindern mal im Hochgebirge gewesen, einen schönen Bach, da sprudelt es und fließt das Wasser. Da nehme ich aus dem Wasser so einen schönen rötlichen Stein. Ich dachte, da wäre Gold drin. Also so goldig ausgesehen. Und schlag den auseinander, bin entsetzt. Obwohl der, was weiß ich, wie lange im Wasser gelegen ist, innen drin trocken. Also so sind viele Menschen. Die sind in der Gegenwart Gottes und vernehmen nichts von der Gegenwart Gottes. Wenn deine DNA, lass mir mal dieses Bild nur DNA, dein Code, Lebenscode von Gott angesprochen worden ist, dann sind alle deine verkümmerten Erbanlagen, plötzlich aktiv, lebendig. Da wird die Gabe erweckt plötzlich, die in dir drinsteckt. Du kannst viel mehr, als was du tust. Einstein in seiner ganzen Gescheitheit, da sagt, wir Menschen gebrauchen nur 10% von unserem Gehirn. Und das ist, weil dem Menschen Gott fehlt. Und in dem Moment, wo Gott hinzukommt, die Kraft Gottes, Energie. Und das ist, weißt du, je mehr du mit Gott Umgang hast, je mehr du mit Gott redest, zu Gott betest, und zwar nicht zur Schau für andere, sondern für dich. Gebet ist nicht etwas zur Schau. Der Umgang mit Gott ist nicht Theater oder die Anbetung und so weiter. Das ist etwas, geh in das Verborgene, schließ die Tür zu und der in das Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Dann kommst du raus. Moses, wie kam er vom Berg runter aus der Gegenwart Gottes? Der strahlte, dass die Juden das nicht verkraften, oder die Israeliten damals nicht verkrafteten. Sagen, Moses, mit dir stimmt was nicht. Wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, kommst du wie verwandelt. Oder wenn ich dran denke, an Stephanus wird gesteinigt, ist aber so in der Gegenwart Gottes und sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Stephanus, der war bei Gott. Der war in Gott. Und wenn du in Gott bist, und ich sage dir noch ein Geheimnis, dann gehst du ins Feuer und verbrennst nicht, weil du eine andere DNR-Code hast. Weißt du, das redet sich jetzt so leicht, aber ich will das auch plastisch und logisch begründen. Der Mensch, der mit Gott lebt, ist ein anderer Mensch. Das war noch ein Mensch mit zwei Füßen. Ein Menesco, ein Aufrechtstehender. Aber sein Geist ist anders. Der geht sogar in der Löwengrube und die Löwen tun ihm nichts. Warum? Weil seine DNA-Code ganz anders ist. Die Code ist genauso, wie Adam es einstmal hatte, dass er mit den Tieren spielte. Oder wie wir das im tausendjährigen Reich haben werden, dass das Kind am Loch der Otter spielen wird oder dass der Ochse Gras fressen wird, da wird auch eine ganz andere DNA-Code die Menschen haben. Die werden sogar, Jünglinge werden hundertjährig werden. Jünglinge, also Knaben. Also total anders. Die Menschen in der Vorzeit vor der Sintflut sind super alt geworden, fast 960 Jahre und so weiter, weil die noch eine andere DNA-Code hatten. Aber dann heißt es, Gott gereute, dass er die Menschen machte, er war traurig darüber, sie lassen sich von meinem Geist nichts mehr sagen. Und genau das ist das Problem. Die Menschen lassen sich von seinem Geist nichts mehr sagen. Und in dem Moment, wo der Mensch sich nichts mehr sagen lässt, verkümmert er und sein Alter wird auf maximal 120 reduziert. So sieht's aus. Verstehen wir? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und das ist alles Information. Alles Information. Gott spricht und es geschieht. Und verstehst du die Sprache des Universums, die Ursprache? Wenn du den Heiligen Geist hast, du bist im Jenseits. Du redest mit dem Jenseits. Und ich meine nicht nur, dass du jetzt jemand in Zungen vorbetest. Nein, das ist eine Gebetssprache. Da, wo dir die Worte ausgehen, wo du nicht mehr weiter weißt und nicht mehr weiter kannst, dann kannst du diese Kräfte freisetzen. Du hast etwas in dir, das den Kontakt aufnimmt. Dein DNA-Code, und das ist bei DNA so wichtig, das holt sich die Information, die es braucht. Es ist wie ein kleiner Computer oder großer Computer, wahrscheinlich ein großer Computer, und holt sich die Information, vernetzt sich auch mit anderen, und so weiter. So ist auch das, was Gott in uns gelegt hat. Weißt du, es vernetzt sich dann, ach, der hat auch etwas. Vielleicht kann ich von ihm was übernehmen. Und wir dienen einander, wir ergänzen uns einander, wir stehen in der Gegenwart Gottes, wir leben von der erneuerbaren Energien von Gott. Wir heben unsere Hände auf und preisen. Ich habe mir oft gefragt, warum müssen wir die Hände hochhalten? Gewiss, es gibt viele Lösungen oder Antworten, was ich finde. Aber eine Lösung ist, das sind deine Solarzellen. Deine Solarzellen. Du fährst deine Solarzellen. Herr, ich erwarte dich. Ich empfange dich. Ich habe leere Hände. Du bist der Geber aller guten Gaben. Wenn Gott zu uns spricht, und das haut uns um, als wenn ein Blitz einschlagen würde, werden alle Zellen erneuert. Und das heißt, erneuert euch täglich. Nicht nur im Geist, aber wenn du dich im Geist erneuerst, wird deine Seele erneuert und wird sich dein Körper nach und nach erneuern. Vielleicht nicht von heute auf morgen. Aber du wirst heiliger. Und dann am Schluss strahlst du und hast eine Ausstrahlung. Weißt du, du musst nur mit deinem Herzen mit Gott reden und sprechen. Und das heißt, im Geist wandeln nachher und im Geist leben und was es auch immer so ist. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist. Deshalb, der Heilige Geist ist nicht ein Luxus von Pfingstlern und Charismatikern. Das ist fast eine Notwendigkeit, eine Pflicht für jeden Gläubigen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Gott gab uns den Heiligen Geist. Wer ihn ablehnt, der kann mit Gott nicht kommunizieren. Wie willst du beten, armer Tropf, ohne den Heiligen Geist? Denn der Geist Gottes vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Was will der Mensch, der den Heiligen Geist ablehnt? Wie will er das sein Gebetsleben gestalten? Er muss sich nicht wundern, dass seine DNA schrumpft, dass er immer mehr in sich zusammenfällt. Und wenn du dann so diese Leute anguckst, wie sie beten, die schlafen sogar beim Beten ein am Schluss. In aller Liebe. Aber der, der voll Heiligen Geistes ist, der tanzt und jubelt und jauchzt und klatscht in die Hände wie die Bäume. Der Heilige Geist ist der Träger deiner Information zu Gott und von Gott. Ist der Heilige Geist. Du kommunizierst nur über den Heiligen Geist mit Gott und kannst mit Gott sprechen. Gott arbeitet in ganz anderer Frequenz, als du manchmal denkst. Weißt du nicht, schön, andächtig, Weihrauch und Klimbim und Bambam. Weißt du, der Heilige Geist arbeitet anders. Nicht durch Heer und Kraft und Prunk und Gold. Manche Leute denken, je mehr Gold und Prunk da ist, desto größer ist die Gegenwart Gottes. Gott ist in einer armseligen Hütte eher zu Hause als in so großen Kathedralen irgendwo dieser Welt. Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein, sondern es geschieht nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist. Und die Frage ist, kann der Heilige Geist sich so in der Kathedrale aufhalten, wo lauter Figuren und Bilder sind, die Gott nicht gefallen? Als ich in Frankfurt Oder war, da war ein Pfarrer, Leute aus seiner Gemeinde kamen zu mir, weil sie mit dem Pfarrer unzufrieden waren, traurig waren, weil die Kirchenleitung den Pfarrer abgesetzt hat. Und der Pfarrer kam in die Kirche, hat die Kirche übernommen, und da war ein so Totenkopf an seiner Kanzel. Und was hat er gemacht? Eines Nachts hat er den Teufelskopf abgeschnitten und schön braun gestrichen und poliert. Jetzt kommen Leute und haben sich beschwert. Kirchenälteste haben sich beschwert, der Pfarrer hat den Teufel aus der Kirche entfernt und wurde dann versetzt. Dann ist er nach Brandenburg irgendwo gekommen und so weiter. War aber mal, die Leute haben mir das erzählt, weil er den Teufel aus der Kirche entfernt hat. Das war also der Streit. Und zwar von der Kanzel den Teufel da abgeschnitten. Was hat der Teufel oder so Fratzen? Schau dir mal die Kirchen an. Da sind viele Fratzen über den Kirchen, an den Kirchen und so weiter. Die haben dort nichts zu suchen. Da müsste eher der Teufel aus der Kirche entfernt werden. Also Gott wohnt, wenn du richtig beten willst, und ich habe schöne Gebetsstunden auf dem Parkplatz erlebt, draußen irgendwo im Wald, allein so am See, da erlebt man schöne Stunden mit Gott allein. Weißt du, Gott will mit uns allein sprechen. Wir sind auf Gott angelegt. Und er will sich uns mitteilen. Das ist die größte Gabe, die wir überhaupt erleben und erfahren können, dass Gott sich mit uns abgibt. Das ist ein Geschenk, dass er Zeit für uns hat. Sprechstunde für uns hat, Audienz, ohne große Voranbildung. Gott arbeitet ganz normal, so wie, schau mal an, die Welt, überall siehst du, wie Gott wirkt. Ich denke nur, diese DNA, noch ganz schnell, weißt du, plötzlich, die ganze Natur ist irgendwie so vernetzt, eins hängt vom anderen, eine Ganzheit. Die meisten Leute blicken die Ganzheit nicht durch. Gewiss vielleicht Esoteriker, New Age-Leute, die denken jetzt von der Ganzheit. Aber Gott hat schon immer die Ganzheit gewollt. Ich bin immer begeistert von den Ameisen. Wie groß ihr Kopf ist. Und eigentlich zerdrückst du das nur Matsch und ein bisschen da irgendwo Soße drin und mehr ist in so einer Ameise nicht drin. Aber diese Ameise versteht sich zu vernetzen, zu koordinieren, versteht zu arbeiten und bringt gewaltige Leistungen zustande, so ein Tierchen. Und wenn ein Tierchen solch eine Funktion vom Schöpfer bekommen kann, wie viel mehr du und ich, wenn wir richtig funktionieren? Oder so ein Vogel? Die Natur gebraucht diese Gesetze. Schau dir die stabilen Formationen der Zugvögel an. Die wissen ganz genau, die fliegen in diese V-Formation und die wissen ganz genau, wann sie abgeben sollen und es den anderen zurufen müssen, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Oder schau dir die Bienenvölker an, wie die arbeiten und die Honig holen, was weiß ich, woher und wo auch immer. Und Gott hat auch uns diesen Wunsch gegeben. Und wenn Gott dir einen Wunsch gegeben hat, und das ist auch eine Gabe Gottes, wenn Gott dir einen Wunsch gibt, gibt er auch die Fähigkeit, es zu tun. Die Möglichkeit zu verwirklichen und was auch immer ist. Aber wie viele Wünsche kannst du hast du in deinem Leben, die sich nicht erfüllt haben, warum auch immer? Ich gebe dir ein Rezept, wie sich deine Wünsche erfüllen können. In meiner Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Nicht was dein Kopf und nicht was dein Portemonnaie und nicht was die anderen Leute sich wünschen. Oder was die Werbeindustrie dir an Wünsche erweckt, sondern was dein Herz sich wünscht. Gott ist sehr an der Realisierung deiner Wünsche interessiert. Sobald du Anschluss an Gott bekommst, lebst du in einer anderen Realität. Dann werden deine Wünsche erfüllt. Da fragt Gott, was wünschst du dir? Was willst du, dass ich tun soll? Eine andere Macht steuert dein Leben, deine DNA, beflügelt dich. Eine andere Macht beflügelt deine Fantasie. Deine Zeit wird plötzlich ganz anders einprogrammiert. Und du beginnst wirklich zu leben. Und du ziehst die Dinge wie ein Magnet dann plötzlich so an. Und sagst, ich weiß gar nicht, wie kommt das alles? Ich wünsche mir, ich mache mir Gedanken. Und deine Gedanken werden schon Realitäten, noch ehe du Amen gesagt hast. In meiner Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Der Geist Gottes ist es, was das alles umsetzt. Weißt du, der Heilige Geist arbeitet blitzschnell. Ehe sie denken, will ich schon antworten. Das ist also diese Kommunikation mit dem Allmächtigen und deinem Leben. Und du wirst gesegnet vom Scheitel bis zur Sohle. Das heißt also, jede Zelle deines Lebens. Und meines Erachtens, so die Zellen im Körper von Menschen erneuern sich alle 7 Jahre. Also ich denke, dass du so 7 Jahre brauchst, bis du so richtig verwandelt bist. Und was Vater, Sohn und Heiliger Geist das alles machen müssen, brauchst du 21 Jahre. So in der Bibel, wenn ich so richtig anschaue, all diese großen Verwandlungen, Josef in Ägypten, Jakob in Mesopotamien, 21 Jahre, das ist so die Zeit, wo ein Mensch, indem er aufbricht, bis zu der Verwandlung kommt und wo er dann nach Hause kommt, ein anderer Mann. Aber es kann auch schneller gehen. Vom König Saul heißt es einmal, als der Geist Gottes über ihn kam, wurde er ein anderer Mann. Und als er den Geist Gottes verlor, wurde er depressiv. Siehst du es? Also mit dem Geist Gottes steht und fällt alles. Wurde er melancholisch, hatte keine Lust mehr am Leben, am Regieren, hat nur den David da gehasst und gejagt wie ein Kaninchen, hat einen zerstörerischen Geist gehabt, als der Geist Gottes ihn verließ. Und selbst unser Herr Jesus Christus, er konnte ohne den Heiligen Geist nichts tun. Das heißt, als der Geist des Herrn auf ihn kam, dann sagte er, der Herr hat mich gesalbt, Kranken zu dienen, Gebundenen zu dienen, Armen zu dienen, zu der Geist Gottes. Der Heilige Geist repariert diese DNA bei dir, was defekt ist, von deinen Eltern. Weißt du, du trägst immer die Erbanlagen von deinen Vorfahren, Generationen, von Adam schon alles, was da versaut worden ist seit Adam. Das alles repariert der Heilige Geist. Stück für Stück, wir werden erneuert von Tag zu Tag. Das Verlorene bringt er wieder, tauscht dich aus. Und das ist alles Informationen. Wenn du den Lebensbaum anschaust, das sind nur Informationen. Und Gott will gute, richtige, gesunde, starke Informationen in dein Leben hineinbringen. So, wenn er dich eines Tages ruft, dich wiederfinden kann. Der Heilige Geist gibt dir dann deinem Geist Zeugnis, dass du Kind Gottes bist. Und dann, wenn du was bittest und was bestellst, dass er auch an deine richtige Adresse liefert. Das ist so wichtig, diese Verbindung. Dein Lebensbuch. Deshalb sagt Jesus, freut euch nicht, dass die Dämonen untertan sind und euch weglaufen. Sondern freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens, in diesem Gesamtbuch geschrieben stehen. Und da erlebst du wieder die Fülle. Da erlebst du die Heilung. Da wirst du eine neue Schöpfung, da wirst du belastbar. Weißt du, wenn dein DNA-Code nicht richtig programmiert ist, bist du nicht belastbar. Da brichst du bei jeder Kleinigkeit zusammen, das wiederholt sich immer wieder. Du kannst die Extremsituation des Lebens nicht bewältigen und wir gehen einer extremen Zeit entgegen, wo alles drunter und drüber geht. Wenn deine DNA, deine Zelle, jede Zelle deines Lebens mit Gott kommuniziert, deshalb, wenn der Jude betet, dann betet er, wackelt er an der Klagemauer, das hast du den Juden schon gesehen, das hat seinen Grund. Warum? Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Alles, was in mir ist, das soll aktiv sein. Wenn du betest, solltest du nicht wie ein Holzklotz dastehen oder Stein. Nein, wir sollten wirklich in Bewegung sein. Also am besten, und du wirst merken, am besten betest du, wenn du auf- und abläufst, wenn du ein bisschen flatterst. Du gehst auf die Knie und du betest auf den Knien nur, wenn du wirklich dich demütigen musst. Und wir müssen auch manchmal vor Gott uns demütigen. Aber normalerweise, wir gehen und wir springen, wir jubeln, wir jauchzen, wir klatschen die Hände. Das sind also diese Arten, dass der ganze Körper, nicht nur der Geist und die Seele, weißt du, der Geist und die Seele, die flattern und die springen und die sind voll dabei. Und was ist mit dem Körper? Diesen Klotz da, der steht da wie Ölgötze. Steif. Nein, Gott will nicht, dass du steif bist. Weißt du, der Geist Gottes belebt uns. Und hast du schon einen lebendigen Hund gesehen, wenn er sich freut? Oder irgendein anderes Tierchen? Weißt du, das lebt. Nur Tote sind steif und schwer und schwerfällig. Weißt du, Gott will in deinem Leben kommen, wenn du anfängst mit ihm zu kommunizieren, da wird jedes Zelle durchdrungen, sogar in den Fingerspitzen. Und dann legst du erst auf Kranke die Hände und dann wird es mit ihnen besser, weil du so geladen bist. Ich habe ein Problem, wenn ich nach Hause komme, nicht immer, aber manchmal, wenn es gesegneter Gottesdienst ist, dann muss ich immer mit der Faust mein Licht anmachen, weil bei mir ständig die Sicherung durchbrennen, also die Lampen durchbrennen. Ich bin so geladen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich bin geladen. Wenn ich aus der Gegenwart Gottes komme, ich denke manchmal so nach Gebetsnächte, wenn du in der Gegenwart Gottes kommst, da bist du geladen. Und wir sollten von der Kraft Gottes geladen sein. Wann bist du zum letzten Mal von der Kraft Gottes geladen gewesen? Und Gott will dich mit seiner Herrlichkeit beladen. Gutes und Barmherzigkeit soll dein Leben lang folgen. Und weißt du, wenn du richtig mit dem Jenseits, mit Gott, mit der Herrlichkeit, mit dem Vater kommunizierst, dann werden deine Finanzen in Ordnung, dann werden deine Beziehungen in Ordnung, deine Familienverhältnisse in Ordnung. Du wirst optimistisch und zuversichtlich. Plötzlich verändert sich alles. Dann wird deine ganze Biochemie, lass mal diese Sprache mal ein bisschen verwenden, deine ganze Biochemie oder Biomaterie total neu formatiert. Weißt du, was das heißt? Jetzt kann es neu beschrieben werden. Kann es neu eingegeben. Deine ganze Biochemie. Und deine Chemie stimmt dann mit der Chemie Gottes überein. Und dann bist du ganz anders gelagert und ganz anders gepolt. Der Heilige Geist nimmt dein Leben dann und fängt an dann zu verändern und befreit dich von der Meinung der Leute, das ist gar nicht wichtig, hör nicht auf das, was die Leute denken. Du wirst befreit von den ganzen negativen Prägungen aus deiner Vergangenheit, von der ganzen Panik und der Hysterie und der Hoffnungslosigkeit, von den ganzen Flüchen aus der Vergangenheit. Da können 100.000 solche Flüche sein. Und was glaubst du, wenn ich mein Leben zurückgebe bis auf Adam, oh, was da alles drin ist. Aber ich bin in Christus eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, kein Hahn kräht mehr darüber. Dein Leben bekommt eine neue Form. Das Dunkle entfernt sich. Das Trübe geht weg. Der Heilige Geist will dein Lebensbuch ganz neu schreiben, damit dein Leben wieder eine neue Chance hat, damit alles Negative beseitigt wird, damit du beherrscht und zäh bist, nicht ein Weichei, zäh, zielsicher, Charakterzüge und Selbstbeherrschung an den Tag legst. Und noch ein paar Gedanken ganz zum Schluss. Das, was Gott dir gibt, kann dir niemand mehr nehmen. Das, was Gott dir mal gibt, und er hat einiges dir gegeben, auch heute jetzt in dieser Predigt, kann dir niemand nehmen. Es sei denn, du gibst es auf. Aber nehmen kann dir niemand mehr. Also, ich lade dich ein, lass dich von Gott beschenken. Gott ist ein Geber guter Gaben. So viel hat er zu geben. Aber du musst empfangen. Du musst herkommen. Du musst deine Hände ausstrecken. Du musst wollen. Und du musst ganz konkret werden, was du willst. Dr. Cho in Korea, also ich kenne ihn noch, aus der Zeit, als er nur noch 300 Mitglieder hatte. Der hat jetzt eine Gemeinde mit 800.000 Mitgliedern. Aber ich weiß noch, wo er noch 300 Mitglieder hatte und wie er sich da entwickelt hat. Und er war ein armer Prediger in Korea. in Seoul, Korea. Und dann sagte, lieber Gott, ich wünsche mir als Prediger ein Fahrrad. Und dann hat er so Katalog genommen, hat so ein Adlermarke Fahrrad rausgeschnitten und seine Bibel vorne reingeklebt. Herr, ich möchte so ein Fahrrad. Adler muss es sein. So Adlerfahrrad, diese Marke, ich denke, war es deutsche Marke, ich weiß es nicht. Und dann wünschte ich das. Und hat immer wieder gesagt, Herr, ich wünsche mir, ich will dir dienen. Ich brauche nicht für mich, ich könnte auch ein anderes Fahrrad nehmen. Aber dein Diener soll ein anständiges Fahrrad haben. Und genau diese Marke, denke ich, passt zu mir. Ich brauche diese Marke. Und dann hat er gebetet und gebetet und gebetet und gebetet. Und anhalten am Gebet festgehalten, bis er eines Tages ein Missionar vorbeikam, seine Bibel aufschlägt und sagt, was ist denn das? Ja, das ist mein Gebetsanliegen, dieser Adlerfahrrad. Er sagte, was? Das ist kein Problem, ich kann das bestellen und hat dann bekommen. Aber du siehst also, wie Gott manchmal fügt, aber du musst bitten, musst ganz konkret werden, musst deine Gebetsanliegen also einfach mit Namen benennen und am besten sogar die Marke. Damit Gott auch das Richtige dir gibt, verstehst du? Gott ist ein Geber guter Gaben und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Was dein Herz sich nicht wünscht, wirst du auch nicht bekommen. Wird nicht geliefert. Aber Gott weiß das, was dein Herz sich wünscht. Und er ist dabei, alle deine Herzenswünsche zu erfüllen. Lass uns aufstehen. Lass uns ins Gebet gehen und lasst uns einfach bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich möchte vielleicht dich einladen, die nächste Woche jetzt, so diese nächste Zeit, schreib dir deine Gebetsanliegen einfach auf mal, eine Liste. Ich wünsche mir. Und was du dir alles so wünschst. Und dann klebst du es in deiner Bibel rein oder irgendwo versteckt, dass niemand findet. So, und ich wünsche mir, Vater, in Jesu Namen, ich wünsche mir. Und wir haben hier in dieser Gemeinde auch mal so etwas Ähnliches gemacht. Wir haben eine Kiste gehabt und wir haben diese Gebetswünsche hier aufgeschrieben. Und diese Kiste haben wir dann in die Ecke gelegt, ein ganzes Jahr. Und nach einem Jahr haben wir erst geöffnet. Und es war erstaunlich, was alles erhört worden ist, was Gott alles getan hat. Bei Leuten, die geglaubt haben, bei Leuten, die festgehalten haben. Die haben gesagt, tu das, das habe ich, haben wir hier vorgelesen. Und das war genau die Erfüllung. Ein Jahr. Halte dieses Gebet ein Jahr fest und sag, ich wünsche mir. Du solltest so ein Gebetsbuch haben, wo du das einfach aufschreibst, das wünsche ich mir. Vielleicht nicht nur so ein Zettel in der Bibel, sondern ich wünsche es. Und kannst abhaken und kannst Danke Jesus und Danke Heiliger Geist dann nachher beifügen. Es wäre gut, dass deine Wünsche erfüllt. Dann kannst du Zeugnis geben. Dann musst du nicht lang nachdenken, worüber könnten wir heute sprechen. Oder wie könnte ich jemand ermutigen? Du kannst ermutigen, wenn du Gebetserhörungen hast. Und Gebetserhörung ist ein schlagender Beweis gegen Atheismus, gegen Gottlosigkeit, gegen Aberglauben und den ganzen Spuk, gegen das ganze Antichristentum. Wenn du sagst, ja, tut mir leid, ja, da habe ich ein Wunder erlebt, da habe ich ein Wunder erlebt, da eine Gebetserhörung, da hat Gott geholfen. Ja, bitte, was kannst du mit deinen atheistischen Argumenten, was kannst du mir belegen? Gar nichts. Verstehst? Wir stehen in einer atheistischen Welt und wir müssen lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Und das Beste ist, wenn wir Gottes Antworten erleben, erfahren. In kleinen Dingen, egal wie. Fang an irgendwo an, fang mit A an und hör mit Z auf. Gott möge dich segnen. Wir singen ein Lied.